Es freut mich, dass ich Sie sehe. Es gibt Sie also wirklich, die Emmaus-Gemeinde. Als ich im April hier war, saß ja kaum jemand hier im Raum. Und Burkhard hat mir zwar erzählt, dass es da eine Emmaus-Gemeinde gibt und dass es alles übertragen wird, aber der Burkhard kann ja viel erzählen. Und von daher freue ich mich, dass ich hier schon ein paar Menschen in echt sehen kann und grüße natürlich auch alle, die am Bildschirm zu Hause die Predigt verfolgen. Toll. Wenn ich jetzt mal was fragen würde, Burkhard hat das letzte Mal, habe ich ja gehört, eben eine sehr steile Frage gestellt. Heute meine ich nicht ganz so. Ich würde aber auch gerne mal was fragen, aber das kann jeder nur für sich beantworten. Muss niemand sich jetzt outen oder so. Wenn ich Sie mal fragen würde, wer von Ihnen glaubt, dass er oder sie ein von Gott gesegnetes Leben führt? Also würden Sie von sich glauben, Ihr Leben ist von Gott gesegnet? Ja oder nein? Kurz mal nachdenken. Manche müssen gar nicht nachdenken, das ist schon ganz klar. Und dann würde ich nämlich noch eine zweite Frage hinterher stellen und die lautet, woran haben Sie das denn jetzt erkannt? Dass das Leben ein gesegnetes Leben war oder eben kein gesegnetes Leben? Wir schauen uns jetzt nochmal den Psalm 127 an, hier vorne an der Leinwand. Ich komme gleich noch auf die Fragen zurück. Und ist ein bisschen klein vielleicht, aber hier sehen Sie nochmal den Text, den wir eben schon gehört haben. Und wir schauen uns den gleich nachher auch nochmal ein bisschen intensiver an. Aber der hat im Grunde zwei Abschnitte. Im Anfang geht es um alltägliche Dinge, Hausbau, dass der Herr das Haus bauen muss. Ansonsten ist alle Mühe umsonst. Dann geht es um die Stadt bewachen, um die Arbeit. Und in der Mitte steht dieser Kernsatz, denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Und das praktisch der Ausdruck des Segens Gottes ist. Und dann geht es noch um die Kinder. Das ist für uns vielleicht ein bisschen merkwürdig, da komme ich jetzt auch noch mal was dazu. Aber dass wir sagen, Kinder sind auch ein Ausdruck des Segens Gottes. Gehen wir mal eins weiter, eine Folie weiter. Ich möchte Ihnen jemand vorstellen, das ist der Sisyphos. Vielleicht haben Sie mal von ihm gehört. Das ist eine Figur aus der griechischen Mythologie und der Sisyphos gilt als gerissenes Schlitzohr. Also jemand, der die Götter und die Menschen verachtet hat, ein Frevler im Grunde. Und in der Antike haben verschiedene Autoren unterschiedliche Gründe genannt, warum Sisyphos von Hermes in die Unterwelt gezwungen wurde. Ein Grund war, dass Sisyphos starb, landete in der Unterwelt und von dort aus hat er seine Frau beobachtet, die noch nicht gestorben war. Und das Verhalten seiner Frau hat ihn sehr aufgeregt. Und deswegen hat er die Wächter der Unterwelt gefragt, ob er nochmal seine Frau besuchen dürfte, die Unterwelt verlassen und bestrafen dürfte, weil er sich eben so aufgeregt hat über seine Frau. Und das wurde ihm gewährt. Kaum sah Sisyphos die Sonne und das Meer und genoss die Freuden der Erde wieder, hatte überhaupt keine Lust mehr, in die Unterwelt zurückzukehren und blieb auf der Erde. Die Götter, die das mitbekommen haben, natürlich, die tobten. Und eines Tages packten sie ihn und schleppten ihn in die Unterwelt zurück. Und dort gab es auch eine Strafe für ihn. Dort lag als Strafe für ihn ein Felsblock bereit, denn er wurde dazu verurteilt, das große Felsstück immer wieder den Berg hinaufzuwälzen. Und er mühte sich mit Händen und Füßen ab, rackerte sich ab. Und immer wenn er fast am Gipfel war, rutschte ihm der Felsbrocken aus den Händen und rollte wieder den Berg hinunter. Und dann musste er wieder von vorne anfangen, Tag für Tag. Immer wieder kurz vorm Gipfel rollt er wieder runter. Was für eine furchtbare Strafe. Harte Arbeit, aber am Ende des Tages war alles vergeblich. So wie es im Psalm 127 so ähnlich beschrieben wird. Ne? Also in Vers 2 steht ja, in Psalm 127, ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Vielleicht ein vertrauter Tagesablauf von Ihnen. Geht Ihnen vielleicht ähnlich. Man rackert sich ab den ganzen Tag und erst am Abend spät gönnt man sich vielleicht ein bisschen Ruhe. Und der Psalm 127 sagt jetzt, entweder es war alles umsonst, also Sisyphus, Alltag sozusagen, oder es war ein Leben, ein Tag mit Gottes Segen und wir waren beschenkt. So steht es zumindest hier im Psalm 127. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher aus. Die Kernaussage lautet ja, denn ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Darum dreht sich der ganze Psalm 127. Und wir wussten ja schon immer, dass Gottes Segen wichtig ist. War Ihnen sicher schon von vornherein klar, bevor wir Sie hier in den Gottesdienst gekommen sind heute Morgen. Das ist klar. Aber dass der Gottes Segen so wichtig ist, dass dann alles umsonst ist, wenn Gott etwas nicht segnet, das war uns, hätten wir vielleicht nicht gedacht. Wir haben das ja ins Positive umgedreht. Wir sagen ja, an Gottes Segen ist alles gelegen. Klingt ein bisschen besser, ne? Kann man auch im Kalender so schön unten drunter schreiben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Wunderbar. Aber jetzt mit dem Umsonst, das ist schon ein bisschen härter. Schauen wir uns die nächste Folie an. Da ist ja die Rede von Haus bauen und Stadt bewachen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Können wir übertragen. Wenn der Herr nicht die Bewerbung schreibt, dann ist jedes Vorstellungsgespräch umsonst. Wenn der Herr nicht das Auto fährt, dann war jedes Fahrsicherheitstraining umsonst. Wenn der Herr nicht die Kinder erzieht, dann ist jedes gelesene Erziehungsbuch umsonst. Also ganz normale Alltagstätigkeiten, wie in dem Psalm hier auch. Zu Salomos Zeiten war das eben so, Hausbau, machen wir heute auch noch, oder eben Stadt bewachen. Ganz normal. Dinge, die einfach sein müssen, die man einfach so macht. Also einkaufen gehen, heute zur Arbeit fahren, am Computer arbeiten. Achtung, hier steht jetzt nicht, es ist sowieso alles umsonst. Es gibt ja manche, die sind so ein bisschen so drauf, sag ich mal, so in ihrem Christsein auch, dass sie sagen, es ist sowieso alles umsonst, es hat auf dieser Erde sowieso alles keinen Wert. Deswegen baut keine Häuser, deswegen bewacht die Stadt nicht. Es muss sowieso der Herr tun. Wenn der Herr es nicht tut, dann hat sowieso alles keinen Wert. Man kann da auch von der Seite vom Pferd fallen. Hier steht nicht, das hat sowieso alles keinen Wert, baut keine Häuser oder bewacht die Stadt nicht. Das wird nicht abgewertet. Hier steht, wir bemühen uns um etwas, wir setzen uns ein und Gott muss segnen. Denn ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Also, zugespitzt gefragt, wenn das sogar für neutrale Tätigkeiten gilt, die, wo wir jetzt gar nicht sagen, das ist gar nichts Problematisches, so Alltag eben, wenn das für neutrale Tätigkeiten gilt, wäre es auch möglich, dass das für Tätigkeiten gilt, von denen wir sagen, die sind eigentlich gut und wichtig. Also beispielsweise Mitarbeit in der Gemeinde oder irgendwo im sozialen Bereich. Wenn Sie sich irgendwo da engagieren, könnte das auch umsonst gewesen sein? Antwort, na klar, könnte in diesem Sinne von Psalm 127 auch umsonst gewesen sein. Also Ihr Einsatz in der Gemeinde oder irgendwo im sozialen Bereich, wenn Sie da vielleicht tätig sind, das könnte im Sinne von Psalm 127 tatsächlich umsonst gewesen sein. Und deswegen auch, wenn der Herr nicht den Kindergottesdienst leitet, dann ist die Arbeit umsonst. Auch alles in der Gemeinde, wenn der Herr nicht in der Predigt redet, dann war die Predigt umsonst. Und das, finde ich, ist schon heftig. Die nächste Folie bitte. Wie ist denn das überhaupt mit dem Segen zu verstehen? Wenn wir hier Segen lesen, dann ist da natürlich eine ganz große Bandbreite an Bedeutungen steht dahinter. Dann ist zunächst einmal, wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel Segen und können uns vielleicht gar nicht so richtig was darunter vorstellen. Deswegen will ich das mal kurz erklären. Es kann tatsächlich viel bedeuten und lässt sich nicht eins zu eins übersetzen. Also, dass es da ein Wort gibt, das heißt Segen, und das muss man dann darunter verstehen. Wenn es in der Bibel vorkommt, Segen, kann es viel bedeuten. Segen hat zum einen erstmal was zu tun, ganz links mit gut reden. Einfach, wenn jemand gut redet, wenn Gott über uns gut redet, Gutes über uns sagt, dann ist es auch ein Segen. Auch dafür kann Segen stehen. Und auch ganz rechts natürlich Erfolg haben und alles, was dazwischen liegt. Also Wachstum in der Schöpfung beispielsweise, Segen Gottes, Pflanzen, Tiere oder auch Kinder zu bekommen, ein Segen Gottes. Aber auch Muskelkraft, seelische Stärke, Wissen, Weisheit, das ist alles auch Segen Gottes. Steckt alles da drin. Die nächste Folie bitte. In der Bibel ist der Segen sogar oft verbunden mit einer konkreten Wohltat. Also nicht irgendwie was Nebulöses, sondern es wird konkret. Und ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Mose zu den Israeliten: Wenn ihr Gott gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Und das führt er jetzt noch aus. Was heißt denn das jetzt konkret? Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen, Rinder, Schaf- und Ziegenherden werden wachsen, eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voller Mehl sein. Wenn eure Feinde euch angreifen, wird der Herr sie in die Flucht schlagen. Überschrift: So sieht Gottes Segen konkret aus. Oder als Gott den Stamm Sebulon segnet, das ist ein Segen, der ist uns gar nicht so vertraut wahrscheinlich, sagt er, der Segen für euch vom Stamm Sebulon sieht folgendermaßen aus, wenn ich euch segne. Freut euch an euren Fahrten über das Meer. Auf See werdet ihr reichen Handel treiben und am Strand verborgene Schätze heben. Das ist doch mal ein Segen, oder? Man geht an den Strand und hebt verborgene Schätze. Da haben wir ja schon immer von geträumt eigentlich. Also, Gottes Segen ganz konkret, immer. Ein Merkmal von Gottes Segen ist, den können wir uns nicht selbst geben. Ich kann Ihnen den auch nicht geben. Der muss von Gott kommen. Haben wir eine ganz kurze Leine sozusagen. Haben wir gar keine Chance. Er muss immer von ihm kommen. Das ist so, wie wenn Sie in ein bestimmtes Land reisen möchten und ein Visum benötigen, dann muss das Visum immer von diesem Land kommen. Können sich nicht selber ausstellen. Und genauso ist es mit Gottes Segen. Gottes Segen muss immer von ihm kommen. Da können wir nichts drehen, schrauben oder mauscheln oder so. Oder irgendwie besonders gute Menschen können das dann. Nein, das muss immer von ihm kommen. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Die nächste Folie bitte. Woran können wir denn jetzt erkennen, ob Gott etwas gesegnet hat? Das würden wir doch gerne wissen. In unserem Leben oder auch im Leben anderer. Da sage ich zuerst mal schwierig. Schwierig, weil wir eben nie das ganze Bild sehen, sondern immer nur Ausschnitte. In dem allerersten Lied, das mich auch sehr angesprochen hat hier heute Morgen im Gottesdienst, da ging es auch um das Richten, dass wir das nicht machen sollen. Und das ist ja nicht einfach so, zum Beispiel andere Menschen richten und so, dass wir das verboten bekommen haben, sondern weil wir ja gar nicht gerecht richten können in dem Sinne, über den Glauben anderer Menschen auch oder so, weil wir nie das ganze Bild sehen, weil wir nie in die Menschen reingucken können. Und beim Segen ist es genauso. Wir sehen immer nur Ausschnitte. Manchmal erkennen wir es an Äußerlichkeiten. So, ich hoffe, niemand von Ihnen gehört die Alarmanlage in dem Auto jetzt. Das wird gerade aufgebrochen, aber bleiben Sie ganz locker. Manchmal erkennen wir Gottes Segen tatsächlich an Äußerlichkeiten, also am Erfolg, wie das hier auch in der Bibel erwähnt wird. Das geht höchstens eine halbe Minute, keine Sorge, mit der Alarm, die geht dann wieder aus. Also am Erfolg, an der reichen Ernte, an den Ziegen, an den Rinderherden. Daran können wir erkennen, ob jemand von Gott gesegnet ist. Und manchmal erkennen wir es auch am sechsstelligen Gehalt. Vielleicht erkennen Sie jeden Monat an Ihrem Gehaltszettel, ob Gott Sie gesegnet hat. Ist möglich. Am finanziellen Erfolg. Und dass Sie dann immer sagen können, ja, das ist ein Ausdruck des Segens Gottes. Und manchmal auch erkennt man den Segen Gottes auch an der Anzahl der Gottesdienstbesucher oder an der Anzahl der Menschen, die sich bekehren, die Christen werden. Daran kann man auch erkennen, ob Gott eine Gemeinde segnet. Frage: Ist jede Rinderherde oder jede große Ziegenherde ein Ausdruck des Segens Gottes? Kann man das eigentlich automatisch immer sagen? Antwort: Natürlich nicht. Eine große Ziegenherde konnte auch damals ein Zeichen von erheblicher krimineller Energie sein, weil man sich eben die Ziegen irgendwo zusammengestohlen hat oder was auch immer. Ist jeder berufliche finanzielle Erfolg, jeder Gehaltszettel mit einem sechsstelligen Gehalt drauf, ein Zeichen von Gottes Segen? Natürlich nicht. Das kann auch ein Zeichen von großer Skrupellosigkeit sein, wenn man viel Geld verdient. Und ist jede Gemeinde mit vielen Gottesdienstbesuchern oder mit vielen Bekehrten ein Ausdruck des Segens Gottes? Und auch hier sage ich, das muss nicht sein. Das kann einfach nur ein manipulativer Pastor in der Gemeinde sein, der die Menschen einfach so anzieht. Das muss nicht Ausdruck des Segens Gottes sein. Also, mit der halben Minute, das war wohl nichts. Also, Äußerlichkeiten sind nicht automatisch Kriterien dafür, dass Gott segnet. Und das macht die Sache eben schwierig. Aber wir müssen es auch andersrum sehen und das vielleicht auch als Trost. Genauso wenig wie eine fehlende Ziegenherde oder der fehlende berufliche und finanzielle Erfolg ein Zeichen dafür ist, dass Gott, dass eine Psalm 127 Situation vorliegt, dass er also nicht gesegnet hat. Also wir können nicht sagen, okay, ich habe jetzt kein großes Gehalt, ich habe kein Haus gebaut und deswegen ist mein Leben von Gott nicht gesegnet. So können wir das auch nicht machen. Es kann sein, dass wir manchmal nach menschlichen Maßstäben erfolglos sind, vielleicht arbeitslos. Die Gemeinde schrumpft vielleicht, es werden weniger statt mehr und alles keinen Sinn ergibt und irgendwie vergeblich gewesen zu sein scheint. Und Gott hat trotzdem gesegnet. Ich kann das jetzt nicht auflösen, wie das im Einzelnen aussieht. Das ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber sagen. Es kann sein, dass unser Leben nach den üblichen Maßstäben erfolglos aussieht oder gelaufen ist und trotzdem es ein von Gott gesegnetes Leben war. Aber das ist nicht einfach, das Thema. Manchmal segnet er auch, obwohl unser Beitrag nur ganz gering ist, den wir vielleicht kräftemäßig leisten können, weil einfach nicht mehr geht. Und manchmal segnet er eine Gemeinde vielleicht, obwohl der Pastor oder die Gemeindeleitung aus Machtmenschen bestehen und Menschen kommen trotzdem zum Glauben. Und manchmal segnet er, obwohl gerade Corona ist. Ich bin mal gespannt, wie wir auf die Zeit zurückschauen werden in ein paar Jahren. Oder vielleicht die Generation nach uns. Oder die Kinder, die jetzt klein waren und die jetzt dann später mal sagen, ich habe das alles noch gut in Erinnerung. Wie wir da zurückblicken. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, es war echt schwer. Und es war Corona und es war alles Mögliche. Und Menschen sind krank geworden, Menschen sind gestorben. Und trotzdem hat Gott gesegnet. Das kann so sein. Also die Frage war, wie kann ich erkennen, ob Gott segnet? Die Antwort auch am Anfang der Predigt, als ich Sie gefragt habe, woran haben Sie es erkannt? Wahrscheinlich an den Äußerlichkeiten, vermute ich mal. Dass Sie sagen, ja, ich bin gesund oder halbwegs gesund und oder ich bin wieder gesund oder uns geht's gut, auch in materiellen Dingen. Äußerlichkeiten, wie im Psalm, auch mit den Söhnen, mit den Kindern. Ne? Die sind ja dann ganz konkret toll, wenn man Kinder hat und die Söhne können einem dann vor Gericht weiterhelfen. Das war damals einfach ein wichtiges Thema. Und da hat man dann dran gesehen, dass Gott einen gesegnet hat. Aber es kann, wie gesagt, auch in unserem Leben sein, am Erfolg, am Gelingen, dass was gut geht, aber nicht immer. Und damit bin ich bei der nächsten Frage. Und auch bei der nächsten Folie. Bemühen Sie sich eigentlich konkret um Gottes Segen? wenn er doch so wichtig ist? Wir lesen ja hier, ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Also so richtig aktiv kämpfen sie sozusagen, ringen sie mit Gott um Gottes Segen. Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Ich stelle bei mir fest, ich bin da sehr oft sehr zurückhaltend auch, wenn es um Gottes Segen geht. Dann eher mal eine verschämte allgemeine Bitte oder formelhaft beim Geburtstag Gottes Segen. Ne? Aber so richtig konkret, und wenn Sie sich in der Bibel ein bisschen auskennen, kommt sofort ein Name bei Ihnen jetzt innerlich, hochwahrscheinlich Jakob. Ein Mann kämpft um den Segen Gottes, kann man eigentlich über dessen Leben schreiben. Und Jakob, auch ein Schlitzohr, also nicht sehr fromm. Also Sie wissen vielleicht, wie sich das anfühlt, wenn man um sein Erbe betrogen wird, innerlich, wie schwer sowas ist. Und genau das hat er Jakob gemacht mit seinem Bruder. Er hat ihn um sein Erbe betrogen und hat ihn um den Segen sozusagen sein betrogen. Und aber er hat um den Segen gekämpft. Er wusste, wie wichtig das ist. Und mit Tricks und Betrug hat er sich den Segen erschlichen. Und dann hat er noch mit Gott gekämpft an einer anderen Stelle in der Bibel und sagt, ich lasse dich nicht eher, bevor du mich segnest. Also wenn einer wusste, worauf es im Leben ankommt, dann war es Jakob in Bezug auf Segen. Und Jakobs Großvater war ja Abraham. Gott hat Abraham gesegnet, da ging es schon los. Dieser Segen ging auf Isaak über und lag dann auf Jakob und seinen Nachkommen. Ich denke, Gott hat Jakob dann auch schon noch seine Lektion lernen lassen. Er musste ja den Josef und auch dann den Benjamin für eine kurze Zeit, auf die sozusagen, Josef dachte, er wäre tot. Und Benjamin musste er dann auch noch loslassen. Das waren die beiden Söhne seiner Frau, die er eigentlich geliebt hat. Die musste er dann nochmal weggeben. Gott hat den Jakob dann schon nochmal zur Brust genommen und er musste nochmal einen ganz harten Weg gehen. Aber er wusste, worum es geht. Und ich erwähne diese Linie bewusst, Abraham, Isaak, Jakob, weil diese Linie weitergeht bis zu uns hier heute nach Babenhausen. Galater 3, Vers 9. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wenn sie glauben, wenn sie Gott vertrauen, werden sie genauso gesegnet wie Abraham. Steht in der Bibel. Und das ist die Linie, von der wir herkommen, auf die wir vertrauen. Wenn wir diese Beispiele so im Kopf haben, sind wir deswegen vielleicht so zurückhaltend. Der eine war ein Schlitzohr, ein Betrüger, der Jakob, und der andere war ein Glaubensheld, Abraham, wo wir denken, da kommen wir nie dran. Das ist, die schweben über uns. So fromm sind wir nur auch nicht. Aber das ist die Linie. Und da können wir uns reinstellen, weil da gehören wir dazu. Ich motiviere Sie. Bitte kämpfen Sie um Gottes Segen. Lassen Sie Gott nicht eher los, bis er Sie gesegnet hat. Denn ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Hier Vers 127, Vers 2. Ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Und wenn Sie alles vergessen, was ich heute predige, vergessen Sie das nie für Ihr Leben. Egal, was Sie machen, ob es so ganz neutrale Tätigkeiten sind, ob es auch die Tätigkeiten sind, von denen wir sagen, ja, das ist wirklich eine gute Geschichte, Einsatz in der Gemeinde oder im sozialen Bereich. Egal was es ist, es könnte alles umsonst sein, wenn Gott es nicht gesegnet hat. Und deswegen lassen Sie uns Gott immer wieder inständig darum bitten, dass er seinen Segen gibt. Amen.
dafür.